Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Hosan Jane mit bürgerlichem Namen Saide Inac ist eine kurdischstämmige Sängerin und Schauspielerin mit deutschem Pass, die seit 1993 in Köln lebte. Lebte, weil sie seit Juni in der Türkei lebt. Unfreiwillig. Die 48-Jährige wurde kurz vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am 24. Juni in der westtürkischen Stadt Edirne festgenommen, weil sie auf einer Wahlveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP gesungen hatte. Eine von fünf Deutschen und eine von vielen, die in der Türkei aus politischen Gründen derzeit inhaftiert sind. Vor 4 Wochen wurde Hosan Jane wegen angeblicher Terrorpropaganda sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 6 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. An jenem Mittwoch, dem 14. November um 14 Uhr, erfuhr ihre 35-jährige Tochter Dilan Öers auf einer Pressekonferenz in Köln per Handy von dem Urteil. Hier ihre Reaktion.
Bis vor kurzem hatte ich noch die Hoffnung, dass heute die Gerechtigkeit stattfindet, seinen Weg findet. Und vor 5 Minuten ungefähr habe ich die Nachricht erhalten, dass meine Mutter für 6 Jahre und 3 Monate verurteilt worden ist für eine Sache, die jeder Mensch für sie an ihrer Stelle gemacht hätte. Sie hat für Menschen gekämpft, in Möglichkeit, in ihrem Rahmen. Sie hat ihren Gesang, sie hat ihre Lieder für die unterdrückten Menschen wiedergegeben. Sie hat versucht, durch ihre Stimme deren Stimme zu sein. Und das ist der Preis dafür, den sie bezahlen muss. Und wird dann ungerechterweise verurteilt. Allerdings, es ist nicht nur meine Mutter, die zu Unrecht verurteilt worden ist. Es sind so viele Menschen in der Türkei, so viele Journalisten, so viele Künstler, so viele Abgeordneten, die seit Monaten, Jahren grundlos hinter den Gittern sitzen und weiterhin auch auf ihre Verhandlungen sogar warten. Bei meiner Mutter war es verblüffenderweise so schnell zum Abschluss gebracht worden ist, dieser Prozess. Innerhalb von 4 Monaten bis 5 Monaten hat man recherchieren können, hat man übersetzen können, hat man alles hinterfragen können und dann kam man dann zum Schluss seitens des türkischen Regierungs und Gerichte, dass sie für 6 Jahre und 3 Monate hinter Gittern gehen soll. Diesen Urteil werde ich nicht akzeptieren und das wird kein Mensch, der halbwegs logisch denkt, nicht akzeptieren können. Ich werde weiterhin für meine Mutter kämpfen und nicht nur für meine Mutter, für alle zu Unrecht inhaftierten Personen. Es tut mir leid, wenn meine Stimme gerade zittert. Obwohl ich mit so einer Ungerechtigkeit gerechnet hatte, hatte ich trotzdem diese Hoffnung, dass das doch anders ausgehen würde. Wir werden zur Berufung gehen, wir werden bis zum Schluss bis zum Europäischen Gerichtshof gehen. Denn kein Mensch hat es verdient, der sich für Menschen einsetzt, der für alle unterdrückten Menschen einsetzt, mit sowas bestraft werden kann. Und an dieser Stelle mein Appell an die türkische Regierung und auch an unsere deutsche Regierung, habt keine Angst vor Stimmen von einzelner Personen. Diese Menschen können ihre kritische Meinung äußern. Diese Menschen können ihre Gedanken auf Papier bringen. Diese Menschen können ihre Lieder in ihren Muttersprachen sprechen und singen. Davor sollte man keine Angst haben. Dafür sollte man eher offene Armen haben und diese Leute auch umarmen und sagen, super, dass es solche Menschen gibt, die für Gerechtigkeit noch kämpfen und sich auch für sowas einsetzen. So wie Adi Demirci, der Zivilcourage gezeigt hat und jetzt seinen Preis bezahlt, der zu Unrecht seit Monaten hinter Gittern ist. Habt keine Angst von uns und auch keine Angst von Journalisten, die ihre Berichte nur machen und ihre Arbeiten tätigen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle an allen, die heute ein offenes Ohr für uns haben und uns weiterhin auch unterstützen. Tut mir leid, mir fehlen vorhin die Worte.
Dilan Öers, die Tochter von Hosan Jane, am 14. November in Köln. Und jetzt freue ich mich sehr, Frau Öers persönlich begrüßen zu können, die uns aus Köln zugeschaltet ist. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Öers, das Urteil gegen Ihre Mutter ereilte Sie in dieser Situation, in dieser Pressekonferenz. Das heißt, es gab keinerlei Zeit zum Nachdenken. Eine sofortige öffentliche Reaktion war gefragt. Wie geht es Ihnen damit heute, 4 Wochen später?
Diese Nachricht, wir hatten damit gerechnet gehabt, dass es dann käme, aber zuvor hieß es, es kann sein, dass es sich um mehrere Stunden handelt. Das heißt, erst nach der Pressekonferenz hat mir damit erwartet und kaum hat die Pressekonferenz angefangen, schon kam auch schon die Nachricht per Telefon. Es war schwer, es war, also ich hatte auch keine Rede vorbereitet gehabt und es war emotional, ich war tief betroffen davon und das hat man auch an meiner Stimme, glaube ich, erkannt. So, jetzt knapp 4 Wochen später, der Kampf geht weiter, die Hoffnung geht weiter, es ist nicht gestorben und ich gebe mein Bestes für meine Mutter und für alle anderen, die so unrecht inhaftiert sind in der Türkei. Deswegen müssen wir auch hier einfach weitermachen und Kraft schöpfen und auch wenn es schwer ist, gerade für mich sehr schwer ist, trotzdem einfach nur weitermachen.
Ihre Mutter sitzt ja im Frauengefängnis des Istanbuler Stadtteils Bakirköy ein. Mhm. Unser Türkei-Korrespondent wird gleich über dieses Gefängnis berichten. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu ihr?
Zu meiner Mutter habe ich am letzten Freitag telefonischen Kontakt gehabt. Und früher war es immer dienstags und jetzt wurde das auf Freitage verlegt, also freitags. Und ja, 10 Minuten dürfen wir telefonieren und sie war so, glaube ich, ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Konnte man an ihre Stimme erkennen, weil ich kenne auch ihre Stimme sehr bunt und sehr fröhlich unter normalen Umständen.
Also Sie können mit ihr einmal pro Woche 10 Minuten sprechen?
Ja, genau. Ich darf sie nicht anrufen, sie ruft mich an. Mhm.
Und Ihre Mutter, das sagten Sie gerade, geht es nicht besonders gut dort. Was berichtet sie über ihre Lebensumstände in diesem Gefängnis?
Also das ist ein halbwegs großer Raum, kann man sich vorstellen, mit über 30 Frauen in diesem Raum. Alle sind politische Gefangene und viele müssen mehrere Jahre sitzen. Und da ist auch ein kleines Kind, der auch letztens mit mir telefoniert hat. Seine Mutter ist im Gefängnis und der muss mit seiner Mutter zusammen dort seine Kindheit verbringen und also das tat mir sehr, sehr weh, als ich die Stimme dieses Kindes hörte und er von mir Spielzeuge wollte. Und ich habe da ein paar Stück auch geschickt, aber nicht alle Spielzeuge, von denen er sich gewünscht hat, durfte er behalten. Und ja, also das ist, wenn ich höre, dass so ein 3-jähriges Kind dort hinter den Gittern ist, der unschuldig Engel hoch 3 ist, kann ich mir schon alles andere gar nicht vorstellen.
Und wie hat Ihre Mutter, die ja schon seit Juni in diesem Gefängnis einsitzt, dieses Urteil 6 Jahre und 3 Monate aufgenommen? Das ist ja eine lange Zeit.
Das war ein Schlag ins Gesicht. Also das haben mir die Rechtsanwälte berichtet, weil die haben am nächsten Tag sie direkt besucht. An dem Tag, wo dieser Prozess stattfand, durfte sie ja nicht zu ihrem eigenen Prozess persönlich auftreten. Also quasi wurde per Videoschaltung ist sie zugeschaltet worden. Ja, sie hatte damit gar nicht gerechnet. Also sie sagte, okay, wir wissen ja, dass wenn wir also sie hat nicht mal regierungskritisch, weiß sie auch nicht. Das war eher so, sie hat sich für die pro-kurdische Partei HDP eingesetzt bei den Präsidentschaftswahlen im Juni. Und sie ist dort aufgetreten, hat auf Kurdisch gesungen. Aber sie sagt halt, man kann, also vielleicht könnte man ein bisschen vorsichtiger gewesen sein, aber doch nicht direkt 6 Jahre und 3 Monate nur für uns einen Auftritt, den man dort geleistet hat. Also da war sie so wirklich am Boden zerstört, als sie diese Strafe mitbekommen hat.
Dieser Vorwurf der Terrorpropaganda sowie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, das ist ja ein Standardvorwurf gegen Angeklagte in der Türkei.
Ja, leider.
Inwiefern soll sich Ihre Mutter denn hier schuldig gemacht haben?
Also meine Mutter ist ja Sängerin seit 25 Jahren und sie hat schon immer auf Kurdisch gesungen und sie hat sich auch für unterdrückte Menschen, Frauen, Kinder, aber auch zum größten Teil halt wirklich auch für das kurdische Volk eingesetzt und gesungen. Und zu guter Letzt hat sie einen Film gedreht, 74. Genozid Çıngar, der in Rojava, also in Syrien, gedreht worden ist. Und dieser Film handelt von dem Krieg, der von IS ausgegangen ist, über die kurdischen Jesiden, wo sehr viele Frauen vergewaltigt, ermordet worden sind. Und nicht nur Frauen, natürlich auch Männer und Kinder. Und da hat sie gesagt gehabt, man kann nicht einfach so tatenlos zusehen. Aber ich kann jetzt auch keine Waffe in die Hand nehmen und irgendwie kämpfen. Ich bin Sängerin. Und dann hat sie sich überlegt, wie könnte man dieses Leiden dieser Menschen an die weite Öffentlichkeit tragen. Und da kam die Idee, ich drehe einen Film. Ob ein kurzer, langer, ein Dokufilm, das war damals gar nicht, glaube ich, noch bewusst. Aber das war die Grundidee, dass man gesagt hat, wenn dieser Film auf die Leinwand kommt und viele, viele Menschen das einfach sehen, dann werden die auch verstehen, wie grausam IS eigentlich ist und war. Und was die Kurden alles so durchgemacht haben, das wollte sie einfach aus eigener Kraft präsentieren. Und das hat sie auch gut gemacht. Also ich bin auch stolz auf sie. Aber das ist unter anderem der Grund, warum man ihr vorwirft, Mitglied in einer Terrororganisation gewesen zu sein. Und da sind während der Film gedreht, natürlich sind auch Bilder entstanden. Wenn man einen Film über Krieg dreht, da sind die Waffen unumstrittig, die sind da. Und dass man dann im Hintergrund, also nicht in der Filmszene, sondern einfach im Hintergrund einfach Bilder von sich machen lässt. Und das sind eigentlich keine Gründe, jemandem vorzuwerfen, sie hätte Propaganda betrieben oder schweigender Mitglied gewesen zu sein. Aber leider, das sind die Gründe seitens des türkischen Gerichtes.
Sie haben erwähnt, dass Sie weiter kämpfen werden, dass Sie rechtliche Schritte einleiten werden gegen das Urteil. Welche werden das sein?
Also jetzt sind wir in die Berufung gegangen. Ich habe noch gestern mit dem Rechtsanwalt gesprochen. Die sind dabei, die Verteidigung intensiver zu schreiben und einzureichen. Das alles wurde auch angenommen. Wann die Berufung dann seine Entscheidung gibt, also wenn nächste Gericht dann terminiert wird, das liegt zwischen 6 und 9 Monaten in der Regel, haben die Anwälte mir mitgeteilt. Und wenn das dann in der Berufung auch nichts bringt, dann gibt es weitere 2 Prozesse, die man dann in der Türkei noch in Anspruch nehmen kann. Und erst wenn die ganzen rechtlichen Wege in der Türkei ausgeschöpft sind, dann kann man sich immer noch an das Europäische Gerichtshof anwenden und sein Recht dort dann sucht. Gut, also das ist ein langer Weg. Nur ich hoffe, dass wir nicht diesen ganzen langen Weg gehen müssen, dass die Unschuld meiner Mutter seitens der türkischen Gerichte früh genug erkannt wird. Aber wenn nicht, dann müssen wir weitermachen. Also so einfach hinzunehmen und sagen, ja gut, dann bin ich eben mal 6 Jahre und 3 Monate hinter Gittern. Das kann kein Mensch annehmen und ich erst recht nicht.
Ihre Mutter, Hosan Cane, hat einen deutschen Pass. Bekommen Sie Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung und durch deutsche Parteien?
Also meine Mutter hat ausschließlich nur den deutschen Pass. Und Unterstützung habe ich erhalten. Ich erhalte noch weiterhin Unterstützung vom deutschen politischen Parteien. Das sind viele Personen, die ihre Solidarität mit mir geteilt haben und mich auf vielen Veranstaltungen auch begleiten und mir den Platz, Plattform anbieten, wo ich dann einfach über dieses Schicksal meiner Mutter dann berichten kann und darf. Fast alle deutsche politische Parteien haben mich dann auf diesem schwierigen und emotionalen Weg auch für mich begleitet und begleiten weiter. Aber ich hoffe, dass das nicht aufhört. Ich hoffe, dass die Menschen weiterhin sich an meiner Seite und an Seite meiner Mutter stellen und mich weiterhin unterstützen, weil ganz allein ist es extrem schwer.
Sie haben mir einmal die Einstellung Ihrer Mutter wie folgt geschildert. Mhm. Ich bin Sängerin, ich mache Kunst und ich freue mich, in der Türkei aufzutreten. Mhm. Nun war der Film ein Grund, sie zu verurteilen, aber der eigentliche Anlass war der Auftritt für die kurdische HDP auf einer Wahlveranstaltung im Juni. War Ihre Mutter sich gar keines Risikos bewusst, als sie dorthin fuhr? Sie erzählten mir, sie fuhren dort öfters hin in Urlaub in die Türkei. Das war kein Problem, aber das war nun eine politische Veranstaltung einer Kurdenpartei. War das für Sie völlig klar, dass da alles gefahrlos passiert?
Nein. Also gefahrlos passiert nichts, leider nichts mehr in der Türkei. Aber wenn man sehr davon überzeugt ist, dass man dann, also von der eigenen Sache überzeugt ist und dass man sagt, ich unterstütze eine legale Partei in der Türkei und es ist die drittstärkste Partei im Parlament und dann hofft man einfach auf die Vernunft dieser Menschen und sagt, wenn ich dann aus Deutschland komme, okay, ich habe einen deutschen Pass und ich habe kurdische Wurzeln und bin Kurdin, ich spreche die Sprache und ich möchte einfach, dass die Menschen, dass die Kurden vor allem in der Türkei einfach die, auch an diese demokratischen Geschehnisse teilhaben kann. Und da möchte ich einfach von Person aus meinen Beitrag dazu leisten. Das sollte nicht strafbar sein. Und dann hat man einfach nur darauf gehofft. Gut, ne, der Co-Vorsitzende von HDP, Herr Demirtas, wurde jetzt auch zu 4 Jahren, glaube ich, 4,5 Jahren rechtskräftig verurteilt, obwohl der Europäische Gerichtshof ihn freigesprochen hat. Es ist also, die Situation in der Türkei ist unberechenbar, was Menschenrechtslage angeht, was freie Meinungsäußerung angeht. Und Sie sagten vorhin, dass ich gesagt habe, dass wir dort Urlaub gemacht haben. Ja, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man Urlaub macht und einfach nur die Familie besucht, also muss man nicht unbedingt mit sowas rechnen, aber wenn man sich dann doch politisch einsetzt, dann sieht man ja, was passiert.
Ihre Mutter wird ja als Sängerin in der kurdischstämmigen Community sehr verehrt. Haben ihre Lieder einen politischen Inhalt? Worüber singt sie?
Also sie singt überwiegend über die Liebe, über die Sehnsucht nach Heimat. Und natürlich sind auch einige Lieder, die auch politisch motiviert sind. Diese Lieder dienen dazu, dass das kurdische Volk einfach ihren Kampf nach Freiheit, nach Selbstständigkeit, nach Selbstbestimmung einfach nicht aufgeben sollten. Und das fängt ja schon bei der Sprache an. Und ich bin sehr, sehr froh, dass meine verstorbene Oma mir meine Muttersprache beigebracht hat. Und meine Mutter dann einfach über ihre Lieder in ihrer Sprache Kultur weitergibt und weiterleben lässt. Aber überwiegend singt sie wirklich über die Liebe, über Sehnsucht, über die Heimat und über das Leiden der Kurden. Die Geschichte kennen sie wahrscheinlich, das ist ja nicht voll neu oder seit ein paar Jahren, das sind ja mehrere hundert Jahren schon, die Kurden dann wirklich leiden. Und das versucht sie durch ihre Lieder einfach zum Ausdruck zu bringen.
Frau Oers, vielen Dank für dieses Gespräch und alle guten Wünsche für Sie und Ihre Mutter.
Ich habe es mich zu bedanken. Vielen lieben Dank.
Und wir hören jetzt Hozan Jane selbst, wie sie 2013 bei einem Fernsehauftritt in Belgien, gekleidet in ein festliches hellblaues Kleid, das Lied Evin singt. Evin ist kurdisch, bedeutet übersetzt Liebe und es geht um eine Frau, die ihren Geliebten besingt. Evin, Evin. Hozan Jane singt ihr Lied Die Liebe. In diesem Moment, wo wir sie hören, sitzt die deutsche Sängerin schon fast ein halbes Jahr im Gefängnis in Istanbul. Verurteilt vor 4 Wochen zu 6 Jahren und 3 Monaten Haft. Und es ist nicht irgendein Gefängnis, in dem sie sitzt. Es ist das Istanbuler Frauengefängnis Bakırköy. Über die Zustände in diesem Gefängnis hat unser Türkei-Korrespondent Christian Buttgereit mit einer prominenten Ex-Gefangenen gesprochen, der international bekannten türkischen Autorin Asle Erdoğan.
Von Mitte August bis Ende Dezember 2016 war eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der Türkei im Istanbuler Frauengefängnis Bakırköy inhaftiert. Asle Erdoğan. Die 51-Jährige war wegen angeblicher Terrorpropaganda festgenommen worden. Der Auslöser, sie hatte symbolisch für einen Tag die Chefredaktion der pro-kurdischen Tageszeitung Özgür Gündem übernommen. So wie es beispielsweise auch der prominente türkische Journalist Can Dündar gemacht hatte, der inzwischen in Berlin lebt. Die Staatsanwaltschaft forderte für Asle Erdoğan lebenslange Haft wegen Propaganda für eine illegale Organisation, Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation und Volksverhetzung. Das Frauengefängnis im Stadtteil Bakırköy auf der europäischen Seite Istanbuls kannte Aslı Erdoğan zuvor nur von außen. Der Moment, wie sich das hohe Gefängnistor hinter ihr schloss und die ersten Tage, sind ihr noch gut in Erinnerung.
Cezaevinin en zor kısmı demin o ki sorunu da bir şey ilk girdiğin an.
Die schwierigste Zeit im Gefängnis, das sind die ersten Tage. Es kommt einem wie eine Theaterbühne vor. Zwar sind einem alle Sinnbilder eines Gefängnisses sehr vertraut, versperrte Türen, Wärter, Metaphern aus Filmen. Die werden dann aber zu deiner einzigen Realität und du fühlst dich wie im falschen Film.
Das Frauengefängnis Bakırköy wurde vor 10 Jahren unweit des Marmarameeres gebaut. Damals am westlichen Stadtrand Istanbuls. Inzwischen ist die Stadt weiter gewachsen, doch das Gefängnis ist weiterhin isoliert. Eine Brachfläche trennt es von der Stadtautobahn E5, einem Sportzentrum und der nächsten Wohnbebauung. Im Winter pfeift ein eisiger Wind um die Gefängnismauern. Besucher, die vor dem Eisentor warten müssen, oder Menschenrechtsaktivisten, die dort hin und wieder demonstrieren, fürchten das raue Klima von Bakırköy. Hinter den Gefängnismauern ist es keineswegs behaglicher. Schriftstellerin Aslı Erdoğan erinnert sich an die Kälte Ende 2016. Manchmal seien es kaum mehr als 10 Grad gewesen innerhalb der Zellen. Um sich zu wärmen, hätten die Insassinnen Wasser erhitzt, es in Plastikflaschen gefüllt und sich auf den Körper gelegt. So kalt, wie es im Inneren war, so trüb der Blick nach draußen.
Im Gefängnis blickt man, wenn man aus dem Fenster schaut, auf die Wand und die vergitterten Fenster des gegenüberliegenden Traktes. Dazwischen ein kleiner Innenhof. Schaut man nach oben, sieht man durch das Drahtdach des Innenhofs ca. 50 Quadratmeter Himmel. Im Herbst kann man die Vögelschwärme beobachten. Manchmal haben wir auch den Vollmond gesehen. Und einmal sah ich einen Regenbogen. Ansonsten ist alles Beton und Eisen.
Was Aslı Erdoğan meint, kann man am besten nachvollziehen, wenn man das Gefängnis aus der Luft sieht. Etwa, wenn man vom nahegelegenen Atatürk-Flughafen in nordöstlicher Richtung startet. Die Innenhöfe zwischen den einzelnen Gebäudetrakten wirken eng und dunkel. Rechts und links vom Mittelgang, der beide Gebäudehälften teilt, befinden sich Zellen der verschiedensten Größen für insgesamt 912 Gefangene. In einem separaten Trakt können noch einmal 88 Frauen untergebracht werden, dort auch mit ihren Kindern. In der Praxis wird die Kapazität von 1000 Häftlingen weit überschritten. Wie viele andere türkische Gefängnisse ist auch Bakırköy überfüllt, seit die Regierung vehement gegen vermeintliche Terroristen und Terrorunterstützer aller Art vorgeht. Für die einsitzenden Frauen bedeutet das nicht nur verstärkten Stress, sondern auch ein Gesundheitsrisiko. So berichtet Hicran Ürün, eine ehemalige Redakteurin der per Notstandsdekret geschlossenen Tageszeitung Özgürlükçü Demokrasi, dass eine Mitgefangene im November 2018 an Tuberkulose erkrankt sei. Da die Gefängnisleitung nicht schnell genug reagiert habe, hätten sich von den 30 Frauen in der Zelle 5 infiziert. Ihre Mitgefangene Dilan Turan berichtete Mitte November von erschwerten Haftbedingungen und willkürlichen Rechtsverletzungen. In einem Brief an ihren Rechtsbeistand schildert die 24-Jährige, dass noch nicht einmal menschliche Grundbedürfnisse erfüllt würden. Räume zur gemeinsamen Nutzung dürften von den Gefangenen nicht aufgesucht werden. Außerdem werde es nicht erlaubt, kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. Dramatischer sei aber, dass kranke Frauen nicht auf die Krankenstation gebracht würden. So würde eine Krebspatientin bereits seit einem Jahr auf die Verlegung in die Krankenstation warten, schreibt Dilan Turan. Besuche in Krankenhäusern seien fast unmöglich. Turan beklagt sich auch, dass Besucherinnen und Besucher meist stundenlang außerhalb des Gefängnisses warten müssten, obwohl laut Gefängnisordnung Besuche für die Morgenstunden geregelt seien. Liest man derartige Berichte, wird einem schnell klar, warum die Autorin Aslı Erdoğan im Gefängnis nicht eine Zeile zu Papier gebracht hat. Auch wenn man denken könnte, es gäbe ja wenig Ablenkung und viel Zeit.
Es klingt komisch, ich weiß, aber man findet irgendwie nicht die Zeit zum Schreiben. Um schreiben zu können, da braucht man, wie Virginia Woolf sagte, ein eigenes kleines Zimmer. Im Gefängnis, da gehört einem weder der Raum noch die Zeit. Man liest zum Beispiel ein Buch und bomm, plötzlich kommt eine Aufseherin rein oder man wird zum Anwaltsgespräch gerufen. Der Tag wird ständig unterbrochen. Die Zeit gehört dir nicht, der Raum gehört dir nicht. Dazu kommen die Umstände. Eine 10 Quadratmeter Zelle für 2 Personen. An diese Umstände, da kann man sich zwar gewöhnen, aber in der Haftanstalt, da war mir sogar das Essen fremd. Unter diesen Bedingungen hat meine Beziehung zu den Worten ein bisschen gelitten.
Bu koşullarda sözcüklerle olan ilişkim sanırım zedelendi.
Zu den bekannten Häftlingen in Barkekhöy zählte auch die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meshale Tolu. Sie war dort von Mai bis Dezember 2017 inhaftiert. 3 Monate dieser Zeit lebte sie gemeinsam mit ihrem damals 2-jährigen Sohn im Gefängnis. Er war nicht das einzige Kind dort. Ende 2017 lebten etwa 50 Kinder im Alter bis 6 Jahren gemeinsam mit ihren Müttern in der Haftanstalt. Zwar gibt es dort so etwas wie einen Kindergarten, aber Spielzeug ins Gefängnis zu bringen, das sei so gut wie unmöglich gewesen, berichtete Tolu später. Die 34-Jährige durfte im August 2018 nach Deutschland ausreisen. Damit sitzen nach Informationen des Auswärtigen Amtes noch 5 Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. In der Regel haben sie einen deutsch-türkischen Hintergrund. So etwa Enver Altaylı. Der 74-Jährige sitzt seit mehr als einem Jahr in Ankara in Untersuchungshaft. Der ehemalige Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes wird beschuldigt, Verbindungen zur Gülen-Organisation unterhalten zu haben, die die Regierung für den Putschversuch vom Sommer 2016 verantwortlich macht. Wegen der gleichen Vorwürfe wurde im Juli 2017 der deutsche Staatsbürger Nejat U. zu 9 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Dem 32-jährigen Kölner Adil Demirci wird hingegen vorgeworfen, Propaganda für die linksextreme NLKP gemacht zu haben. Er muss sich deshalb seit November in Istanbul vor Gericht verantworten. Der Hamburger Dennis E. wartet hingegen noch auf seine Anklage. Der Grund für seine Untersuchungshaft: angebliche Propaganda für die PKK mittels Facebook-Einträgen. Wegen derartiger Vorwürfe wurde die Kölner Sängerin Hozan Jane zu 6 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Für die Schriftstellerin Asla Erdoğan sind diese Strafen völlig ungerechtfertigt. Doch auch ihre Untersuchungshaft empfand die Autorin als große psychische Belastung, vor allem wegen der Ungewissheit ihrer Dauer.
Ein Mensch kann alles aushalten, sofern er weiß, wann es anfängt und wann es aufhört. Sogar Folter und Misshandlungen kann man dann aushalten, wenn man beispielsweise weiß, in 3 Monaten ist alles vorbei. Aber keine Antwort zu haben auf die Frage, ob man schon morgen rauskommt oder nie wieder, das ist schrecklich.
Asla Erdoğan lebt inzwischen im Exil in Frankfurt am Main. Der Prozess gegen sie wird Mitte Januar in Istanbul fortgesetzt.
Du fühlst dich wie im falschen Film. Das Frauengefängnis Bakırköy in Istanbul, in dem unter anderem auch die deutsche Sängerin Hozan Jane derzeit einsitzt. Das war der Bericht von Christian Buttgereit. Sie hörten den Weltzeit-Podcast vom 12. Dezember. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.